Nora positioniert. Der Business-Podcast, in dem du Aha-Momente live miterlebst. Hier hörst du, wie kreative DienstleisterInnen und Selbstständige ihre echten Positionierungsherausforderungen direkt mit mir, Nora, angehen. Hallo, hallo, willkommen zu einer neuen Positionierungssession. Heute geht es um die Frage, was muss ich sagen, damit andere mein Business wirklich verstehen? Meine heutige Gästin Heike Burch ist seit über 30 Jahren selbstständig und arbeitet an ganz unterschiedlichen Dingen. Und genau das soll auch so bleiben. Templates, Editorial Design, Buch- und Magazinsatz und Schulungen. Probleme lösen zwischen Grafik, Technik und Redaktion. Für sie hängt das alles logisch zusammen. Nach außen fühlt es sich aber oft so an, als würde diese Vielfalt nicht richtig scharf werden. Nicht falsch, aber unsortiert. In dieser Session schauen wir darauf, wie und wo sie ihr Business klar ausdrückt, ohne es kleiner zu machen. Wie immer ist diese Folge komplett ungeskriptet. Die Gästin bringt ihr Thema live mit und wir lösen es gemeinsam. Ich arbeite laut und du bekommst einen direkten Blick hinter die Kulissen und in meinen Kopf. Das hier ist True Business, Selbstständigkeit, wie sie wirklich im Hintergrund abläuft, wenn es darum geht, Positionierung zu klären und die nächsten wichtigen Entscheidungen zu treffen. Viel Spaß also mit dieser Folge. Noch ganz kurz zur Einordnung, falls du nicht aus der Verlags- oder Designwelt kommst. Wenn Heike von Satz spricht, dann meint sie das Gestalten von Texten für Magazine oder Bücher. Also wie Text, Überschriften, Bilder und Abstände zusammenspielen, damit du es gut lesen kannst. Das Ganze nennt man dann Editorial Design. Also die Gestaltung von redaktionellen Inhalten, von Magazinen über Bücher bis zu Reports oder Broschüren. Mit dem Ziel, Inhalte klar zu strukturieren, gut lesbar zu machen und ihnen eine visuelle Haltung zu geben. InDesign ist das Programm, in dem genau diese Layouts entstehen. Und das Wort Templates beschreibt vorbereitete Layout-Vorlagen. Sie sorgen dafür, dass Inhalte später schneller sauber und konsistent gesetzt werden können, oft angebunden an Redaktionssysteme oder Datenbanken, damit sich wiederkehrende Arbeit automatisieren lässt. Hallo Heike, was hast du uns mitgebracht?
Hallo Nora, was habe ich uns mitgebracht? Was habe ich dir mitgebracht, würde ich eher sagen. Ich habe tatsächlich so ein paar Sachen, die ich gerne mache beruflich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nicht ganz so scharf draußen dargestellt, wie ich es gerne hätte.
Und was würde das für dich bedeuten, also so Schärfe? Was genau meinst du damit?
Also wenn mich Menschen fragen, was ich mache, dann habe ich so das Gefühl, ich wäre so ein bisschen so ein Bauchladen, den ich so, ist das der richtige Begriff? Ich glaube ja, so wo man so einmal alles so zeigt, also aus der Grafik. Ich mache sehr viel Templates für Verlage und für Agenturen. Ich gebe Workshops, ich mache aber auch den normalen Satz, also Editorial Design und Satz oder auch Buchsatz. Ja, und da merke ich schon, wenn ich da mit jemandem spreche, ja, es ist einfach viel. Und es soll auch so bleiben. Also es soll auch viel bleiben, aber es darf ruhig ein bisschen klarer kommuniziert werden. Mhm. Oder ich möchte mich klarer ausdrücken denn da.
Und hast du das Gefühl, dass das auch irgendwie einen Nachteil für deine Selbstständigkeit hat? Also fühlst du das irgendwo besonders beim...
Nee, eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass mich das... dass sich das nachteilig auswirkt. Also die Kunden und Kundinnen, die ich habe, die mich für Templates buchen, die wissen, was ich mache und was ich kann. Vielleicht würde ich gern ab und zu mehr Buch- und Editorialsatz machen. Und zwar aus dem Grunde, dass ich gern mit den Buchautorinnen und Buchautoren mehr zusammenarbeiten möchte. Also mehr in kleineren Gruppen zusammenarbeite. Also ich habe große Freude daran, mit der einen Autorin zusammenzuarbeiten in ihrem Projekt, in ihrem Herzensprojekt. Und in den großen Verlagen und in den großen Agenturen, da arbeite ich total gerne und auch ganz gut. Aber das ist so eher, wie soll ich sagen, auf so einer großen Ebene. Und es ist auch total in Ordnung und sehr, sehr schön und eine sehr gute Arbeit und ich lerne da ganz viel. Aber zwischendurch habe ich echt ganz gern auch mal die kleinen Projekte, um mehr so persönlichen Kontakt zu haben.
Persönlichen Kontakt mit den Kreativköpfen.
Ja, mit den Schreibenden oder mit, also zum Beispiel jetzt bei einem Magazin mit den Redakteuren oder der Chefredaktion. Es sind dann halt so kleinere Magazine, wo wir kleinere Projekte haben. Da habe ich einen persönlicheren Bezug, habe ich das Gefühl. Ich brauche nicht viele Ebenen ansteuern.
Es gibt ja so verschiedene Richtungen, wenn wir das Gefühl haben, nicht uns klar genug ausdrücken zu können. Also eine Richtung ist eben, wir brauchen das für uns, weil wir uns gerade unsicher fühlen und es irgendwie auch nicht auf den Punkt bekommen. Und die andere Richtung ist, wir wollen eigentlich auch bestimmte Ebenen, Menschen, Organisationen, Unternehmen, Branchen ansteuern, bewusst mit dem Ausdrücken. Was ist es bei dir eher?
Also tatsächlich, wenn du das jetzt so fragst, ist es, glaube ich, Letzteres. Also ich würde gerne eine bestimmte Personengruppe ansprechen wollen, zusätzlich zu der Template-Gruppe, die ich sowieso anspreche und die ich habe. Also ne, da habe ich, glaube ich, stehe ich ganz gut dabei. Aber ich würde ganz gerne noch ein paar andere Personengruppen ansprechen.
Okay, weil wir haben ja schon bei dir festgestellt, du machst ja sehr viel und du sagst ja selber, das ist ein Bauchladen. Jetzt ist es so, ein Bauchladen ist nicht immer schlecht, wenn wir wissen, welche Teile von dem Bauchladen wo aktiv vermarktet werden müssen oder was mir der Bauchladen an der und der Stelle bringt. Ne, also du hattest mir ja geschrieben und du hast gesagt, ja, du machst jetzt Templates, dann Redesign von Magazinen, dann habe ich periodische Sätze von Magazinen und Büchern, darüber hast du gerade eben gesprochen, und Schulungen für Redaktion und Layout-Abteilungen. Das ist auch noch dabei, ne? So in die Richtung.
Genau, das gehört so ein bisschen zu den Templates dazu, weil es ist so eine Folge von den Templates, weil meistens muss ich das erklären, was ich mir da gedacht habe, damit es auch am Ende schlau genutzt wird.
Mhm. Und das sind ja verschiedene Bereiche. Jetzt greifen die alle eigentlich schon ziemlich gut ineinander, nur dass du verschiedene Rollen hast. Also wir haben zwar eine Branche, wir haben so eine Richtung, aber du hast verschiedene Rollen. Du hast selbst, glaube ich, dich irgendwo als Templatine bezeichnet.
Das hat mich tatsächlich mein Kunde so genannt und irgendwie fand ich das, glaube ich, ziemlich treffend. Obwohl ich das Wort nicht ganz so schön finde, ehrlicherweise, aber ich glaube, es passt ganz gut.
Und das ist halt der Punkt. Das bezeichnet ja schon eine Rolle von dir. Und die Templatine, hat die zum Beispiel Probleme, an Kunden ranzukommen?
Nee, überhaupt nicht.
Ah ja.
Die ist ziemlich gut dabei.
Das heißt, die Templatine bräuchte rein theoretisch gar keinen Klarheitssatz für sich, weil die ist ja die Templatine.
Ja, ich glaube schon. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Leute, denen ich erklären muss, dass es Templates braucht, die auch nicht meine Kunden und Kundinnen sein werden,
ja,
weil alle, die das brauchen, kennen das. Ne? So, also die wissen, was sie brauchen und dann da muss ich auch nicht viel erklären. Ich mache halt InDesign-Templates, also das Ganze basiert immer wieder auf InDesign, also auf der Software InDesign, und ich glaube, die im Verlagswesen und in den Agenturen, die wissen, was es bedeutet, Templates zu brauchen und umzusetzen und zu nutzen.
Worauf ich hinaus will, ist es super, dass du das sagst, ist, dass wir verstehen müssen, dass manche Teile von unserem Bauchladen vielleicht auch keinen Pitch-Satz zwingend benötigen, weil wir da kein Marketing mehr machen müssen. Ne? Also du hast gerade selber gesagt, die diese Templates brauchen, die kommen zu dir. Du hast da wahrscheinlich ein Netzwerk über die Jahre aufgebaut. Also so klingt das für mich. Du wirst weiterempfohlen. Und wenn du es jetzt jemandem erklären müsstest, dann kommst du ja in dieses Erklärbär, in diese Erklärbär-Situation, dass du irgendwie ja so, ja, hi, ich bin Heike, ich bin die Templatine, aber dazu wird es ja nicht kommen, weil letztendlich wirst du dich ja nicht bei Menschen vorstellen müssen, denen du erstmal das Ganze erklären musst oder wo du dich positionieren musst, weil rein theoretisch bist du in dem Bereich positioniert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, doch, kann man schon so sagen.
Ich finde es ganz wichtig, das am Anfang einmal für dich festzustellen, weil wir verstehen müssen, dass nicht jeder Bereich in so einem Bauchladen positioniert werden muss, wenn er schon positioniert ist. Und dieses, ich nehme mal so ein familiäres Umfeld jetzt, ne? Wir sind bei irgendeiner Geburtstagsfeier und müssen erzählen, was wir machen, weil irgendjemand in der Familie fragt wieder so, was machst du eigentlich? Ne? Ich verstehe das nicht so, ihr lebt jetzt hier im Van, habe ich gehört. Ne? So, was machst du eigentlich? Und natürlich gibt es da häufig dieses Gefühl von, oh Gott, okay, wo fange ich denn da jetzt an? Ne? Und da kommt es dann zu dieser Unsicherheit und da haben wir das Gefühl, okay, wir sind eigentlich gar nicht klar mit dem, was wir tun. Aber was sich ja herausstellt, ist, dass du sehr klar in den einzelnen Bereichen bist und dass das vielleicht bei diesem Geburtstag komplett Schnurz ist, was du der Person erzählst, weil die vielleicht auch einfach nur Smalltalken will oder dir das Gefühl geben will, dass es total Quatsch ist, was du da tust oder es total toll findet. Aber da kannst du ja sozusagen von dir entscheiden aus, okay, ja, heute erzähle ich dem einfach, dass ich die Templettine bin und ein andermal erzählst du, dass du letzte Woche ein total tolles Buchprojekt hattest. So, ne? Ich finde, das zeigt dann auch immer, ich kann je nach Situation frei entscheiden, was brauche ich jetzt hier eigentlich gerade von mir? Ne, was muss ich hier eigentlich gerade von mir zeigen? Und was ist denn dieses Ziel des Vorstellens eigentlich? Also gibt es jetzt so ein Ziel bei so einem Familientreffen? Nicht wirklich, außer dass es ein gutes Gespräch wird. Ist es ein Netzwerkevent? Ist es eine ganz andere Situation? Bin ich in einem Netzwerkevent, gucke ich mir das Netzwerk vorher an und frage mich, okay, was für Menschen streunern denn da so rum? Was möchte ich denn heute von mir zeigen? Was möchte ich vielleicht nicht von mir zeigen? Möchte ich heute einfach nur Nora sein? Will ich heute wirklich über Positionierung reden? Oder habe ich einfach Lust, über meinen Podcast zu reden, weil der gerade, also fast, bald, Anni, wenn wir aufnehmen, ist er noch nicht ein Jahr alt. Wenn das hier ausgestrahlt wird, wird er schon über ein Jahr alt sein. Und dann erzähle ich das einfach von mir. Und dann ist es ja auch wieder nur ein ganz kleiner Teil von dem, was ich eigentlich tue. Und vielleicht ist es dann hoffentlich an der richtigen Stelle platziert, vielleicht auch nicht und vielleicht ist es auch nicht immer wichtig. Jetzt ist bei dir die Frage, an welcher Stelle ist es für dich wichtig, klar zu sein, was du tust?
Die Frage nach der Stelle ist eigentlich die, glaube ich, die entscheidende. Also erstmal kann ich dir total gut zustimmen mit den Familien, Beispiel, bei uns ist es halt so, wenn wir auf Reisen sind, dass ich ganz oft gefragt werde, was ich mache. Und dann sage ich einfach, ich komme aus der Grafik. So, das ist so irgendwie alles. Und die meisten nicken dann und wechseln zum nächsten Thema. Ja. So. Und das habe ich also auch schon gemerkt, dass das für mich oftmals ausreicht.
Hast du denn den Wunsch, entschuldige, ich spring mal kurz rein, hast du denn da den Wunsch, würdest du gerne mehr darüber reden wollen oder ist es dir eigentlich egal?
Also in dem Fall ist es mir eigentlich egal. Es geht eigentlich eher immer darum, wie ihr arbeitet und reist und beides. Das ist also eher diese, eigentlich kommt die Frage daher. Und weil in der westlichen Welt zumindest ja eher über das Geschäft gesprochen wird als über die Person, ist das immer so die erste Frage. Und dann sage ich aus der Grafik und dann ist für die meisten okay und dann ist gut. Wenn es aber denn tatsächlich jemand gibt, der so ein bisschen Interesse hat, dann checke ich relativ schnell ab, warum er das Interesse hat. Und dann könnte es ja zum Beispiel jemand sein, der gerade sein Buch schreiben will oder sich gerade für ein Magazinkonzept was überlegt. Und dann wäre es ja schön zu sagen, hey, ich mache das. Na, so. Also daher kommt eigentlich dann meine Antwort, wenn sie denn dann kommt. Meistens ist es halt tatsächlich wirklich ein bisschen flacher.
Also was ich raushöre ist, dir ist schon sehr gut bewusst, wenn du dich platzieren oder positionieren willst und wann nicht. Wenn da jetzt jemand ist, der jetzt einfach nur eine Information von dir will und du hast keine Lust auf das Gespräch, gibt es ja schöne Killer-Momente. Ne? Also ich bin auch so, ich bin da total abgestumpft jetzt im kompletten Bekannten- und Freundschaftskontext bin ich immer die Unternehmensberaterin für Marketing. Und jeder, der mich kennt, meine Arbeit, diesen Podcast hört und würde sagen, das ist jetzt nicht so ganz, was sie tut. Und wenn ich das Gespräch öffnen will, dann sage ich sowas wie, ich bin die Therapeutin fürs Business. Und so suche ich mir Rollen, die vielleicht zum Gespräch führen oder nicht. Ist es eine Pitch-Situation, wo ich wirklich bewusst ins Gespräch kommen will, überlege ich mir vorher, was ich vor mir zeigen will. Und jetzt hast du ja gerade ein gutes Beispiel genannt. Das heißt, dir ist eigentlich wichtig, wenn ich das richtig heraushöre, für diesen Teil des Buch und diesen Editorial-Teil dafür wirklich dich zu positionieren und da vielleicht mehr ins Gespräch zu kommen und hier und da mal ein neues Projekt zu begleiten.
Ganz genau. Und da jetzt kommt auch wieder die Frage nach dem Wo. Du hattest ja vorhin nach dem Wo gefragt.
Ja, sehr gut.
Ich habe vor 4 Jahren etwa aufgehört, meine Social-Media-Kanäle zu bespielen. Bis dahin kamen die Aufträge in Massen rein. Dann durch die Reise haben wir so ein bisschen ruhiger gegangen und dann haben wir auch den Social-Media-Bereich verabschiedet, außer in LinkedIn. Und ich merke halt, in LinkedIn würde ich ganz gern auch über die Bücher und oder den Buchsatz, Buchdesign und aber auch über Editorial Design mehr sprechen. Und da fehlt mir so ein bisschen der Antrieb, weil ich das jetzt auch nicht ziellos machen will. Also ich bin ja seit
Ich bin seit über 30 Jahren selbstständig, merke ich gerade, wenn ich das so zurückrechne. Aber angenommen, ich bin also schon eine Weile selbstständig. Ich habe halt immer auf die Templates Marketing gemacht, komplett. Und ich habe aber jetzt gemerkt, dass mir das auch sehr, sehr viel Freude macht, mit den in den kleineren Projekten sehr viel persönlicher zu arbeiten. Und ohne Konzept will ich aber nicht rausgehen. Also ich will nicht ohne Struktur jetzt einfach da was in LinkedIn reinposten. Da fehlt mir, also ich mag halt dieses LinkedIn-Vollmühlen nicht. Das soll dann schon irgendwie ein Konzept bei mir haben. Und deswegen habe ich auch bei dir angefragt.
Sehr schön. Das ist gut, dass du hier bist. Schön. Jetzt müsst du mir nochmal oder uns nochmal erklären, was ist denn das genau, was ist dein Arbeitsumfang, also deine Aufgabe, wenn du von Buchsatz, Design, Editorial sprichst? Also nimm mich mal kurz mit, was genau tust du da?
Also, das sind zwei Sachen. Auf der einen Seite ist halt, wenn eine Autorin oder ein Autor sagt, ich habe jetzt hier ein Buch geschrieben und ich würde das gern setzen lassen, also layouten lassen. Das geht von, also erstmal Erstkontakt, Schriften auswählen, Design auswählen, zu schauen, was passt für das Projekt, ne? Also ist es ein Liebesroman oder ist es ein technisches Handbuch? Sind ja schon mal Unterschiede, kann man ja doch durchaus anders designen. Zu schauen, was braucht die Kundin, was braucht der Kunde für technische Sachen? Will er ein E-Book rausbringen? Will sie nur ein Printbuch rausbringen? Braucht sie Farben? Braucht sie Schwarz-Weiß und so weiter? Also diese ganzen gestalterischen Punkte, die möchte ich ganz gern mit der Kundin oder dem Kunden durcharbeiten. Dann natürlich den Satz. Also meistens kommt es ja irgendwie in Word daher und dann soll es, ich sage jetzt das böse Wort, hübsch gemacht werden. Also wir Grafikerinnen mögen das nicht so gern, aber es ist tatsächlich genau das. Mach mal schön. Und dann halt die Korrekturen und alles weiter. Und dann gibt's halt nachher ein Endprodukt, was dann entweder in die Druckerei geschickt wird oder zu einem Online-Buchhändler versendet werden kann und so weiter. Und ich begleite die Kundinnen eigentlich in allen Schritten, egal ob sie alle Schritte brauchen oder nicht. Manchmal brauchen sie nur einen Teil Schritte, manchmal halt alles. Und das mache ich eigentlich in den letzten Jahren immer wieder mal. Eigentlich war das immer so, dass die Leute Template und Design verwechselt haben. Und die dachten, sie würden jetzt bei mir ein Template bestellen. Und ich habe aber gemerkt, eigentlich brauchen sie erstmal ein Design, also eine Gestaltung. Und dann mache ich natürlich schon mit meinen Fähigkeiten ein ordentliches Template, damit ich schneller arbeiten kann. Aber in dem Fall habe ich anfänglich ein bisschen gesagt, mache ich nicht so gerne. Und jetzt habe ich aber gemerkt, das macht mir richtig viel Spaß und das kommt auch richtig gute Ergebnisse dabei rum. Also warum nicht da auch ein bisschen mehr machen?
Verstehe ich das gerade richtig? Denen hilft es, wenn du denen auch ein Template baust?
Ja, aber die brauchen sie selber eigentlich nicht. Die brauche ich dann für mich.
Okay.
Na, weil eigentlich ist ein Template bauen, ist eigentlich wie, ich erkläre das ganz kurz, wie so ein, weiß nicht, ob du PowerPoint kennst und den Folienmaster. So, also wenn du halt jemanden hast, der dir einen tollen Folienmaster baut, dann musst du nicht bei jeder Folie neu überlegen, warte mal, hatte ich jetzt 8 oder 10 Punkt Schrift? Hatte ich jetzt, na so. Das ist alles schon fix fertig vorbereitet und dann kann der Text da einfließen und wenn eine Korrektur, eine Änderung kommt, muss ich da nicht jedes Wort wieder kursiv neu stellen, was ich vorher schon kursiv hatte. Also so sehr viel Automatismus im Dokument. Und oftmals sagt man dann, ich weiß gar nicht, was da gerade passiert im Dokument. Das ist aber in dem Fall egal, weil ich weiß das sehr wohl. Und die Kundin oder der Kunde muss das auch gar nicht wissen. Weil die Kundin oder der Kunde ja auch nicht im InDesign arbeitet. So. Ja, die kriegen ja dann nachher irgendwie wahrscheinlich ein PDF oder ein EPUB oder so. Das ist jetzt für die Buchthematik.
Ja.
Ne?
Mhm.
Genau.
Was wäre die und weitere dann, Thematik? Sorry.
Na, die weitere Thematik wäre halt Editorial Design. Das heißt, das sind eher so Regelmäßigkeiten. Also Periodika sagt man auch als Begriff. Also, dass ich sozusagen entweder ein ganzes Design entwerfe für ein Magazin oder übernehme ein Magazin-Design von einem Designer, der dafür eingekauft wurde. Und dann mache ich die Vorlagen und dann fülle ich aber tatsächlich wöchentlich, monatlich, jährlich diese Templates auch ab mit Inhalten, die die Redakteure bringen. Also ich habe ein Beispiel, ich mache gerade ein Musikmagazin, was 10-mal im Jahr rauskommt. Da kriege ich von 3 verschiedenen RedakteurInnen die Texte und die Bilder. Und dann wird das 10-mal im Jahr gesetzt und nachher als PDF zur Druckerei geschickt oder als eben online gesetzt. Also auch das ist ein bisschen ähnlich, nur dass ich da schon mit einem Team arbeite, was ich kenne, wo wir uns auch mittlerweile so angenähert haben und unsere Arbeitsstrukturen so ein bisschen, ja, so geschliffen haben. Was natürlich bei einer Erstlingsautorin oder bei einem Erstlingsautor, da gibt es keine großen Workflows, die geschliffen werden. Die sind ganz aufgeregt, dass ihr Buch jetzt in den Satz kommt. Und ich glaube, die sind so lange mit diesen Büchern jeweils oder mit den Manuskripten schwanger gegangen. Da bin ich eher diejenige, die, ja, ich sag's jetzt mal so, therapeutisch unterwegs ist. Ne? Also ihnen hilft, sie unterstützt, sie mitnimmt. Auch gern mal sagt, ja, ist nicht so schlimm, wenn du jetzt die fünfte Änderung hast, das ist okay. Obwohl ich das schöner fände, wenn sie eigentlich alle Sachen schon vorher korrigiert hätten. So, ne? Also, aber das ist halt meine Dienstleistung, das ist okay.
Wie grenzt sich davon die Templatine ab? Also, weil zweiteres, vor allen Dingen das Editorial, klang für mich jetzt sehr auch schon nach der Templatine.
Ja, ja, ist so ein Zwischending. Ist eigentlich ein Zwischending. Ist eigentlich das Buch, was regelmäßig kommt.
Okay, so, ne? Okay. Und die Templatine an sich?
Das ist spannend, wenn du das jetzt so sagst. Es ist wie so ein Baustein. Also die Template-Erstellung ist sozusagen eigentlich immer die Basis. Also die InDesign-Kenntnisse, die ich halt habe durch die langen Jahre, die ist halt immer die Basis. Und manchmal mache ich was regelmäßig und manchmal mache ich halt nur das einmalig. Weil der Autor oder die Autorin ja nicht alle Monate ein Buch schreibt.
Und du würdest jetzt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr Projekte auch gerne mit Autorinnen haben, Autorinnen.
Ja, ganz genau.
Und die Magazingeschichte ist aber ausreichend für dich?
Also wenn da noch ein Magazin hinzukommen würde, hätte ich auch nichts dagegen oder zwei. Aber ich glaube, viel mehr ginge dann auch nicht. Mhm. Also rein zeitlich nicht, weil ich da natürlich, ich bin ja alleine.
Das heißt, es geht wirklich darum, für also diesen auch, was heißt nicht, dass es jetzt leidenschaftlicher ist als das andere, aber du sagst ja, du würdest gerne eine Person begleiten, die Autorin an deren Autorinnen an deren Seite sein. Das ist gerade das, wo du einfach Lust drauf hättest, dass das mal als Projekt mehr rauskommt.
Ganz genau. Also das würde jetzt die andere Sache nicht ersetzen, sondern eher hinzufügen. Mhm.
Was hält dich davon ab, das explizit nur das bei LinkedIn anzubieten?
Tatsächlich der Gedanke, dass meine bestehenden Kunden, die da alle auch sind, also meine Template-Kunden, dann denken, ach, jetzt macht sie was ganz anderes, dann können wir sie nicht mehr anfragen. Und warum sage ich das? Als ich vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren sind mein Mann und ich ja auf eine große Reise gegangen, aber mit dem Wissen, dass wir weiterhin arbeiten, dass wir weiterhin von unterwegs aus arbeiten, also diese typische ortsunabhängiges Arbeiten oder Digital Nomad oder wie man auch mal die nennen möchte. Und da habe ich gemerkt, dass ganz viele Menschen, wo ich das kommunizierte, dass diese Menschen nun meinten, ich wäre also im Urlaub. Und ich wäre nicht mehr verfügbar. Und diesen Fehler wollte ich nicht nochmal machen. Also ich wollte nicht oder ich möchte nicht was Falsches kommunizieren, wo dann halt meine Kunden und Kundinnen denken, ach, jetzt macht sie die Templates nicht mehr. Aber das macht mir wahnsinnig viel Spaß und das ist auch was ganz Tolles. Und es sind auch tolle Projekte. Ich möchte das eine mit dem anderen eigentlich nicht ersetzen. Ich möchte eigentlich ab und zu nur mal ein paar Bücher oder ein paar Magazine setzen.
Und wer beauftragt dich bei den Büchern?
Meistens tatsächlich der Autor oder die Autorin.
Okay. Das heißt, du bräuchtest einen Ort, wo du Werbung machst, wo du nur die Autorinnen finden würdest.
In dem Fall ja. Und zwar Autoren, ganz speziell Autorinnen, die im Selbstverlag arbeiten. Weil wenn sie das Glück haben und einen Verlag gefunden haben, dann macht der Verlag den Satz.
Mhm, spannend. Also du bist da schon so nischig. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und vielleicht ist LinkedIn, also möchtest du diese Maschinerie wieder ankurbeln?
Also LinkedIn gerne, aber die anderen Dinger nicht. Also hier so Social Media, LinkedIn ist ja wohl auch Social Media, habe ich jetzt gelernt. Aber so dieses ganze Insta und Facebook und so. Ich bin so froh, dass ich die Apps nicht mehr auf dem Handy habe. Und das wird auch so bleiben. Mhm. Da bin ich ehrlich.
Ich muss jetzt auch ehrlich hier sein, ich bin keine LinkedIn-Spezialistin und natürlich ist es sehr wichtig, sich bei LinkedIn, wahrscheinlich würden jetzt viele sagen, spitz zu positionieren, aber es würde nicht wehtun, wenn du beides dort platzierst und ganz klar sagst, ich begleite nach wie vor auch Verlage und Magazine. Aber ich habe eben auch diesen Teil, der könnte ja rein theoretisch auch noch einen anderen Namen bekommen oder einen Zusatz oder so, wo du eben Autorinnen unterstützt. Was ich aber auch sehe, ist, in dieser Autorinnenwelt, vor allen Dingen des Selbstverlags, im Selbstverlag gibt es ganz viele Weiterbildungsorte, Events, Kongresse, wo du dich sehr gut positionieren kannst. Also es gibt große, zum Beispiel der Bookerfly ist ein Online-Kongress. Ich weiß auch nicht, ob der noch ist, aber vor ein paar Jahren habe ich auf jeden Fall daran mal teilgenommen. Ist ein super Beispiel, wo ExpertInnen ihr Wissen teilen zu verschiedenen Themen. Und bei dem Bookerfly-Kongress ist es so, dass da sehr, sehr viele Menschen im Selbstverlag auch unterwegs sind und auch große Autorinnen ihr Wissen teilen. Und da, glaube ich, macht es schon Sinn, vielleicht mal ein, zwei Workshops oder Webinare anzubieten. Weil wenn du sagst, dir reichen ein, zwei Projekte im Jahr, dann musst du keine große Werbemaschinerie über LinkedIn ankurbeln, ne? Das könntest du ja gar nicht, also ist ja nicht notwendig. Du machst ja immer noch deine Template-Geschichten und die Verlagsgeschichten, dann die Workshops für die Verlage. Aber für diese eine Sache würde ich mich auf Ballungsräume, ich sag's jetzt mal Spielplätze, konzentrieren, wo sich nur diese Zielgruppe tummelt. Online-Kongresse, Messen, Online-Seminare, andere Autorinnen, die ihr Teilen zum Thema Verlegen auch teilen. Ne? Also es gibt ja auch bestimmt ganz viele Menschen, die ziemlich sicher auch Coaches und Mentoren, die in dem Bereich, wie machst du selbst Verlag? Und die brauchen ja immer auch den Teil, den du hast. Also weil, oder zum Beispiel auch Schreibcoaches. Schreibcoaches werden ja nicht zusätzlich noch das Setzen und Design anbieten. Die werden dann sagen, ja, darum müsst ihr euch auch kümmern. Geht doch mal zu XYZ, ne? Oder guck dir doch mal das von XYZ an. Und an der Stelle kannst du ein gutes Netzwerk dir aufbauen und sagen, hey, wenn ihr jemanden habt, der das braucht, der das auslagern will, ich mach das. Weil das Coole ist gerade, ich glaube, das ist noch nicht ganz klar, die letzten Jahre haben sich so entwickelt in dem Bereich und generell auch in diesem Solopreneurinnenbereich oder halt Solo-Autorinnen mit Selbstverlag, dass es ganz viele Berater und Strategen gab und gibt, ne, die jetzt ganz allen immer alles erklären, weil es ging ja total in diese Richtung. Es ging in dieses Selbstlernen, Programme, Mentorings, Strategen erklären dir etwas, Berater erklären dir etwas. Was es aber jetzt gerade weniger wieder gibt, ist, dass Menschen das für dich übernehmen. Also die meisten, so dieses typische die Dienstleisterin zu sein. Und das ist ja das, was du jetzt anbietest. Du sagst ja rein theoretisch, ich bin an deiner Seite, ich begleite dich, aber ich helfe dir dabei auch, das umzusetzen, weil ich es mit dir zusammen umsetze.
Ganz genau, weil ich habe nämlich gemerkt, ich hatte auch ursprünglich ist schon 10, 15 Jahre her, die Idee, so Kurse anzubieten. Und ich habe auch ein paar Kurse gemacht, also Videos aufgenommen und so weiter. Und ich habe gemerkt, die Leute wollen teilweise das abgeben.
Ja, die Arbeit abgenommen haben, ja.
Und ich sehe das auch so bei vielen Dingen. Also ich will auch tatsächlich, dass andere Menschen für mich was tun. Weil wenn ich, also ich glaube, ich halte mich dafür ziemlich pfiffig, dass ich dann doch alles selber hinkriegen würde. Aber das ist ja nicht das, was ich möchte. Ich möchte nicht alles selber machen. Und dann bin ich auch bereit, gern was zu bezahlen, dass andere Menschen Dinge für mich tun und erledigen. Ich sag mal jetzt Buchhaltung oder was auch immer, ne? Da gibt's ja 1000 Möglichkeiten als Selbstständige, was man da abgeben könnte oder kann. Und genau das Gleiche ist es bei mir, dass ich wirklich sage, ich will das wirklich umsetzen und auch helfen. Also das habe ich jetzt gerade wieder bei einem Projekt als Feedback bekommen. Danke, dass du da mitdenkst oder danke, dass du da nochmal drüber nachdenkst oder danke, dass du die Frage gestellt hast, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Natürlich kommt es den AutorInnen nicht in den Sinn, weil sie das allererste Mal machen und an 1000 Dinge denken müssen. Und ich mache ja nur diesen einen Teil und den mache ich halt 100 Mal und da weiß ich, was die alles vergessen. Also ich bin ja auch froh, wenn meine Buchhaltung mir sagt, was ich wieder vergessen habe. Ne? Also das ist ja das Schöne an Dienstleistungen, finde ich.
Und es ist auch schön zu wissen, dass du das für die umsetzen möchtest. Ne? Also es ist gerade viel dieses, man muss das alles selber schaffen und so. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt im Selbstverlag bist, da geht es ja sehr viel darum, das selbst zu tun. Aber Teile davon müssen eben umgesetzt werden von anderen. Vor allen Dingen, wenn man sich zum Beispiel InDesign, also ich mag InDesign, ich würde aber niemals damit arbeiten. Ich habe DesignerInnen, die damit arbeiten. Ne?
Ja, genau.
So, und die kümmern sich darum, weil ich, also dieses Wissen über InDesign sich jetzt noch anzueignen, ist einfach,
Ja, das ist ja auch einfach, also meine, wir haben da mehrere Jahre dran gelernt und studiert und dann haben wir erstmal angefangen in der Praxis wirklich das Programm zu lernen. Also es ist einfach ein Handwerk.
Und es ist eben, dass der Vorteil bei dir gerade ist wirklich, dass du eine Umsetzung, ein Werkzeug anbietest. Also das ist eben nicht ein Selbstlernen oder ein strategisches Begleitungsprozess ist, sondern zu sagen, nein, ich setze mit dir um, wir bauen eine ein Template für dich, dass wir es immer wieder anwenden können. Dadurch gibt es eine gewisse Zeitersparnis. Das ist auf jeden Fall was, was man in dem Angebot auch sehr gut auf den Punkt bringen kann. Wir fangen nicht immer wieder von vorne an bei jeder Seite, sondern es gibt eine Zeitersparnis durch ein Template, was es dann von deinem Buch gibt. Das heißt, sollte es ein Folgebuch geben, könnte man das Template zum Beispiel benutzen. Das sind so Vorteile, die man super gut hervorstellen kann. Dadurch wird generell auch Zeit gespart und du könntest auch in dem Prozess begleiten und sagen, ich kann dir zudem strategisch schon Tipps geben, wie du den Prozess logisch aufbereitest, damit du nicht ganz am Ende nochmal mit Satzfehlern um die Ecke kommst, wo wir dann nochmal an das ganze Buch ran müssen, sondern dass das Buch letztendlich sinnvoll erstellt wird, dass es sich aufbaut. Also da würde ich dann auch schon von Begleitung sprechen, Umsetzung und Begleitung.
Ich schreibe mir das gleich mal mit auf.
Mach das.
Auch wenn ich natürlich die Podcast-Episode nachher ja anhören kann und mir dann nochmal
attestieren. Aber ich bin eine Schreibdenkerin. Ich muss immer, also ich bin vor allen Dingen eine Sprechdenkerin. Ich muss immer alles aussprechen, damit mein Gehirn versteht, was sich da gerade passiert. Aber ich muss mir alles aufschreiben, damit es einmal reingeht.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe vorhin nochmal was gesagt und es ist mir jetzt nochmal so in den Sinn gekommen, als du das so zusammengefasst hast. Ich bin ganz oft auch Übersetzerin. Also Übersetzerin nicht als Sprachübersetzerin von Englisch zu Deutsch oder umgekehrt, sondern eher so zwischen Gestaltung und IT oder zwischen AutorInnen und LayouterInnen. Also das ist so ein, ne, manchmal sprechen wir unterschiedliche Sprachen. Ich hatte eine Autorin, die war so verliebt in ihren Text und der war das völlig egal, wie das technisch aussieht. Also wie das dann her. Und dann musste ich so ein bisschen die Übersetzerin spielen, zu sagen, hey, ja, es ist schön, dass du den Text so toll findest. Und der ist auch wirklich wahrscheinlich ziemlich toll. Aber die LeserInnen müssen den aber auch lesen können. Und der muss auch irgendwie, also die dürfen nicht nach der dritten Zeile einschlafen, weil die Schrift zu klein ist oder was weiß ich, zu groß oder was auch immer. So, dass man halt so Regeln übersetzt. Und das merke ich halt, das habe ich ganz oft so ein Übersetzungsding. Ich weiß, ich habe keinen anderen Begriff dafür, wie ich das benennen könnte.
Ich finde das schon auch, dass es eine Prozessbegleitung ist, aber du kannst auch sowas wie, na gut, über das Übersetzen an sich werden die gar nicht checken, dass sie das brauchen. Aber was sie brauchen, ist das, vielleicht ist es das eher, dass das geschriebene Wort auch sichtbar verständlich wird. Ne? Also, dass man das Geschriebene, dass man den Text versteht, auch auf die visuelle Ebene. Und ich meine, wie furchtbar ist es, wenn man Romane, die ganz kleine Schrift haben, ganz kleine Schrift gesetzt haben und wo es keine richtigen Zeilenabstände gibt, also richtig alte Bücher, kriege ich die Krise, kann ich nicht lesen. So.
Also das haben wir ja ganz oft, ne? Das ist ja sozusagen unsere Grundlage von einer Gestaltungsausbildung, dass wir manchmal nicht wissen, warum wir Texte nicht erfassen können. Ne? Wir schlafen ein, wir haben manche Bücher, die wir nach der zweiten Seite, wo wir jedes Mal müde werden. Und das wegpacken und kommen einfach nicht weiter. Und das liegt manchmal schon am Text, am Inhalt, aber es liegt auch ganz oft mal einfach an der Gestaltung. Ne? Also zu kleine Schrift, zu wenig Abstände, wie du sagst, oder auch die falsche Schrift. Weil wir haben ja da auch verschiedene Zielgruppen, also verschiedene Altersgruppen. Wir haben andere Sehgewohnheiten. Also wenn ich meine Eltern, Großeltern sehe, die konnten ja noch mit dieser altdeutschen Schrift wunderbar die Texte lesen. Da würden wir ermüden, wenn wir das lesen, wenn wir es überhaupt noch können. Also wir haben ganz andere Sehgewohnheiten. Und das bringe ich natürlich schon als Kenntnisse mit. Und das muss auch ein Autor oder eine Autorin, müssen das nicht wissen. Aber die müssen es einmal ganz kurz erfahren, dass das unsere, dass es unsere oder in dem Fall meine Arbeit ist.
Ja, und es muss auf jeden Fall irgendwo stehen. Und zwar hast du es gerade gesagt, ich kümmere mich um das Design deines Buchs, damit deine LeserInnen nicht einschlafen beim Lesen. Ne? Also was ist das für ein großartiges Argument, wo ich dann das allererst mal denke, ah ja, stimmt, das kann ja passieren. Ne? Wenn das Buch nicht schlau gesetzt ist, also da geht, das geht ja für mich auch bis zum Buchbinden. Ich hatte auch schon so ganz furchtbare gebundene Bücher, die viel zu eng gebunden waren. Und das ist ja frustrierend. Dann ist ja das Buch an sich kein Erlebnis mehr. Und das Buch an sich muss ja ist ja ein Kompletterlebnis. Und vor allen Dingen das Öffnen des Buches ist ja, das kennen wir alle, so, wenn wir so ein frisches Buch öffnen, ach, wie schön, großartig. Und dann gucke ich mir die Schrift an und vielleicht sogar die Farbe. Also da gibt es ja auch, die Buchpapier kann ja auch eine andere Farbe haben und so. Das macht ja alles, das gibt ja dem Buch auch einen Charakter. Und ist es Papier, ich bin ein ganz großer Fan von Papieren, sorry. Ist das Papier, jetzt komme ich gerade nicht drauf, auf eine gewisse Art und Weise lackiert oder gebunden in sich und kann man darauf schreiben, kann man darauf nicht schreiben? Und ganz schlimm ist, wenn das Papier glänzt und ich in der Sonne sitze und es spiegelt. Und also diese ganzen Dinge, und dann ist die Schriftart noch zu klein. Aber das sind ja Dinge, die vor allen Dingen, und das, was ich aus der Agenturzeit, das wissen DesignerInnen.
Ja, so hab ich davon
es,
gehe ich aus.
So habe ich es auf jeden Fall auch kennengelernt, dass DesignerInnen mir gesagt haben, nee, schau mal, wir müssen das hier anders setzen, weil am Ende wird so und so gedruckt und wir nutzen das und das Papier und das Papier ist offener, dadurch wird die Farbe mehr eingesogen. So, ne, so diese Grundgedanken müssen mitgedacht werden.
Das sind genau die Gedanken und die gehören aber einfach in unser Handwerkzeug. Also das ist eigentlich ein ganz normales Handwerkzeug eines Grafikers, einer Mediengestalterin oder in der Schweiz sagen wir Polygrafin. Also ne, das gehört alles zusammen dazu und oftmals wird es so ein bisschen belächelt, weil eigentlich kann man das ja auch alles in Word machen. So. Und ich habe auch schon ein bisschen in diesen Self-Publisher-Foren mal so reingestöbert. Da wird dann auch gern gesagt, ja, das mache ich alles in Word, alles ist gut. Und es ist auch bestimmt auch okay, aber ich glaube, den Unterschied würde man sehen, wenn man das gleiche Buch oder denselben Text nochmal setzen würde und richtig in einem richtigen, guten, mit einem richtig typografisch fundierten Wissen nochmal neu setzt. Glaube ich, wage ich mal die Wette.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe selbst gesetzte Bücher gesehen, nicht von mir, sondern von anderen, wo einfach auch das Wissen über Schriftgrößen fehlt und dadurch dann nicht klar war, ist das jetzt nächster Absatz, ist es jetzt eine Überschrift oder ist es eine Aussage, die da einfach nur getroffen wird? Ist es ein neues Kapitel, da steht jetzt eine 2, könnte aber auch eine Aufzählung sein. Ne? Diese Dinge passieren ja, weil Laien glauben, diese Arbeit übernehmen zu können. Aber wir kommen gerade an einen wichtigen Punkt der Zielgruppe. Es muss eine Zielgruppe sein, die sich auch um ein echtes visuelles Buch kümmern wollen. Also es darf jetzt niemand sein, der sagt so, ach, ich will jetzt hier mal schnell mein Wissen in so ein Fachbuch verwandeln oder mal schnell so ein Roman, sondern das müssen leidenschaftliche Menschen sein, die sagen, das ist hier gerade mein Text, der muss auch von der richtigen Person umgesetzt, visuell umgesetzt werden. Und da habe ich mich noch gefragt, gibt es für dich einen bestimmten Bereich, eine bestimmte Buchart, die du sehr gerne setzt und designst?
Also tatsächlich, nee. Wenn ich jetzt auswählen könnte, würde ich wahrscheinlich den Roman wählen und weniger das Fachbuch. Herausfordernder, technisch herausfordernder wäre das Fachbuch, was mich eigentlich beglücken würde. Also es macht mir mehr Spaß, weil ich da ein bisschen mehr friemeln kann. Und das ist ja das mache ich ja gerne. Also ich bin auch so gerne so mit Sisyphus-Arbeiten beschäftigt, mache ich sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, so die Romane, die wären eher so meins, weil ich vermute, dass ich da auch mit den Menschen eine größere Verbindung aufbauen kann. Aber das kann auch völlig falsch liegen. Aber ich glaube, oder die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht hatte, die Bücher, die ich jetzt bis jetzt gesetzt hatte, hat mir mit den RomanautorInnen mehr Spaß gemacht. Aber machen können, ist beides völlig in Ordnung.
Du kannst natürlich beides anbieten. Wenn du zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal den Bookerfly-Kongress, wenn du dich bei denen meldest und sagst, hey, habt ihr schon jemanden, der vielleicht einen 30-minütigen Impulsvortrag hält über das Thema Schriften und Farben, was weiß ich, ich habe jetzt mal was wild dargestellt, dann könntest du auch sagen, diesmal konzentriert sich eher auf Fachbücher oder hier konzentriert sich eher auf Romane, weil dann kannst du an der Stelle deine Zielgruppe noch so ein bisschen leiten und kannst selbst entscheiden, ach, heute gehst du mal mehr auf die Romanautorinnen und beim nächsten Mal, okay, jetzt gehst du doch eher mal Richtung Fachbücher. Und auch da bei den Romanautorinnen gibt es natürlich auch wieder die ganzen Genre, wo du reingehen kannst und sagen kannst, Menschen, die jetzt jetzt habe ich gerade das Fachwort dafür vergessen, die zum Beispiel ein Buch über ihr Leben schreiben, die wollen da vielleicht auch noch Biografien, genau, wollen da vielleicht auch ihre Bilder mit integrieren oder wollen das Buch nochmal in ein anderes Konzept bringen. Da könntest du dann auch zum Beispiel speziellere Dinge erklären, zeigen oder vorstellen. Es gibt bestimmt auch eine Art Datenbank, wo du, wo Autorinnen zugreifen können, müssten wir mal schauen, habe ich jetzt noch nicht gegoogelt, wo es eben zum Beispiel Dienstleister in dem Bereich geben könnte oder Listen. Vielleicht gibt es sogar Menschen, die, ich denke da gerade so an Self-Publishing-Coaches, die guten, die zum Beispiel leidenschaftliche Romanautorinnen unterstützen, die zum Beispiel eine Liste haben von DienstleisterInnen, weil auch da natürlich der Bedarf auch da ist. Also wenn die ja selber diese ganzen Autorinnen unterstützen, dann brauchen die am Ende immer jemanden, der das für sie noch umsetzt. Ne? Also,
und stimmt, ich glaube, man könnte sich, ja.
Erzähl bitte. Mhm. Deine Gedanken.
Nee, da wäre eigentlich noch gut, wenn ich mich da mehr positionieren würde bei dem.
Und das ist deine erste Aufgabe. Also die erste Aufgabe ist, eine Liste anzufertigen, wo du sammelst, was gibt es für Spielplätze? Sowas wie Kongresse, Messen, Workshops, Agenturen, Schulungen, was auch immer. Ne? Also diese ganzen Sachen. Und dann gehst du noch mal einen Schritt tiefer. Es gibt ja auch Einzel- oder Solo- oder überhaupt KleinunternehmerInnen, die zum Beispiel in Form von Mentoring Strategen unterstützen. Da gibt es auch ziemlich sicher welche, die immer wieder Dienstleisterinnen brauchen und davon auch eine Liste erstellen. Und da dann noch mal zu schauen, okay, was würde ich dir jetzt genau anbieten? Also ich meine, das ist eigentlich bei dir, was heißt schon richtig klar, ich weiß, dass es am Ende mit dem Wording und dem Aufbauen immer nicht so leicht ist, aber am Ende ist es eben, dass du sagst, ja, du hilfst bei der beim Buchdesign und Buchsatz. Am Ende ist es das, oder?
Ja, genau. Ich würde sagen, ja.
Genau, und du
ich muss halt gucken, ob Buchsatz für alle gleichermaßen klar ist, weil wenn wir sagen Buchsatz, ist das für uns GestalterInnen total klar. Aber Buchsatz ist für die Schreibenden möglicherweise nur der Satz, also ein normaler Satz. Also das ist ein bisschen schwierig, was die Gestalter sich dafür Wörter ausgedacht haben für die gleichen Dinge.
Ja, obwohl, du musst immer bedenken, wenn die jemanden vorgeschaltet haben, wie eine Self-Publishing-Coachin, dann wird die denen ja erzählen in irgendeinem Workshop, Leute, ihr müsst euer Buch dann setzen. Und dann kommen da die ersten Fragen, was heißt denn das jetzt? Und dann ist das geklärt. Also die haben ein höheres Wissenslevel. Und das ist total wichtig für dich nochmal zu verstehen. Man kann Zielgruppen in so Wissenslevel einteilen. Und du kannst keine Zielgruppe gebrauchen, die eigentlich nicht genau weiß, was Buchdesign oder überhaupt Self-Publishing bedeutet. Das muss nur Zielgruppe sein, die sich mit Self-Publishing schon eine Zeit lang auseinandersetzen oder jetzt die Idee haben, das zu tun, und das ist Wissenslevel höher. Das heißt, du brauchst eigentlich keine Aufklärung machen, was jetzt Buchsatz genau bedeutet. Das macht nur Sinn, wenn du wild bei LinkedIn postest. Weil da sind wir bei der, auf der offenen Straße, wo du dann anfängst zu erzählen, ich bin Heike. und da musst du natürlich irgendwie alles ab, musst du nicht. Aber da muss man immer bedenken, okay, da stimmt, da gibt es eine gewisse Erklärungsebene, die es vielleicht braucht. Oder man übergeht dir und sagt sich ja, okay, für mich interessiert sich eh nur die Person, die das wirklich schon kennt oder verstanden hat. Wenn du aber jemanden zwischengeschaltet hast, wie ein Kongress, eine Messe oder einen Self-Publishing-Coach, dann haben die für dich die Arbeit schon übernommen, weil bei denen gibt es im Programm ziemlich sicher schon Aufklärung zum Thema, wie packe ich mein Buch eigentlich in den Design. Aber der Vorteil ist, die werden vielleicht auch sowas anbieten, dass man es selber macht oder zum Teil. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, ja, ich übernehme dann die Leute, die es machen lassen wollen. Weil die gibt's ja auch. Es gibt ja immer die Zielgruppe, die sagt, nee, also mich jetzt in diesen ganzen Kram reinzufuchsen, ich will nur schreiben und das machen lassen. Und die sind bei diesen Spielplätzen auch vorhanden.
Ist mir noch gar nichts in den Sinn gekommen. Cool. Dankeschön. ich habe tatsächlich ein paar Aufträge über LinkedIn bekommen, aber ich glaube, das waren so Glückstreffer. Spannend. Aber da aktiv in die Richtung zu gehen, ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen. Na klar, logisch. Hört sich gut an. Und dann verwässere ich ja auch nicht den Rest meiner Sachen.
Nee. Mhm. Sorry, denk ruhig weiter. Ich will dich gar nicht aufhalten.
Nee, ich bin jetzt erstmal fertig mit Denken.
Fertig. Haken hinter. Ich würde bei dir, und ich habe das gerade nicht gecheckt, sorry, ich weiß das nicht mal, ob ich das LinkedIn-Profil von dir mir genau angeguckt habe. Ich glaube eigentlich schon, aber es ist irgendwie raus aus meinem Kopf. Ich würde bei dir bei LinkedIn wirklich auf die Publishing-Kompetenz gehen. Also da kannst du sowas sagen wie, und ich habe mal was geschrieben, Trommelwirbel. Es ist alles noch sehr roh und oberflächlich, aber wir gucken uns das mal gemeinsam an. Ich bin Heike Burch, Gründerin von Moleri. Moleri, ist das richtig?
Moleri, ja.
Moleri, okay. Ich bin Heike Burch, Gründerin von Moleri. Ich verbinde Grafik, IT und Redaktion und unterstütze Verlage, Agenturen, Redaktionen und Autorinnen, wenn es ums Publizieren geht oder ums Publishen. Und von cleveren InDesign-Templates über den Relaunch von Magazinen bis hin zum Training bringe ich Lösungen ins Publishing. Da kannst du so allgemein bleiben, wenn du willst. Aber sag ruhig erstmal, was du denkst. Vielleicht trifft's das ja auch noch gar nicht.
Also es trifft's genau.
Okay.
Es trifft's absolut genau, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass das diejenigen, die sowieso schon meine Kunden sind, total anspricht und also genau check, wir können die Heike trotzdem weiterhin buchen, ne? Ich glaube allerdings, dass wir die AutorInnen damit nicht finden werden.
Nein.
Und ich glaube auch, wenn, also ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt jetzt einen Verein, einen Verband, die wollen jetzt irgendwie so ein quartalsweise Magazin machen. Ich frage mich, wie die suchen, wie die von mir erfahren. Und ich glaube nicht, dass die auf LinkedIn nach dem Begriff Publishing oder Publizieren suchen. Die werden wahrscheinlich in ihrem Verband, in ihrem Verein fragen, kennt ihr nicht jemand, der da Grafik macht? Wenn sie das Wort Grafik überhaupt benutzen. Ich glaube, diese beiden neuen Zielgruppen, die ich gerne ein bisschen mehr ansprechen würde, würden sich damit nicht wirklich angesprochen fühlen, ist jetzt meine erste Intuition. Aber ich könnte mir vorstellen, mal ein, zwei Kunden und Kundinnen von mir zu fragen, wie sie diesen Satz sehen würden. Oder vielleicht müsste ich die auch einfach mal fragen, wie sie mich beschreiben würden.
Ja.
Oder wie sie meine Dienstleistung, nicht mich, sondern meine Dienstleistung beschreiben würden. Dass ich mal wüsste, wie sie mich weiterempfehlen würden und mit welchem Wording. Könnte ich mir also durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch mal eine Lösung wäre. Und da habe ich ein gutes Verhältnis zu den Kunden. Also das ist machbar.
Und ich glaube, wenn du breit bleiben willst bei LinkedIn, dann hast du nur eine Möglichkeit. Du musst selbst auf die zugehen. Das heißt, du musst selbst nach Vereinen, Organisationen und Institutionen, schon wieder dieses Wort, ich habe das öfter hier im Podcast, Institutionen gehen und die selbst anschreiben. Wenn die jetzt zum Beispiel was veröffentlichen oder irgendwie sowas sagen wie, ja, wir haben eine Idee, wir wollen bla Magazin irgendwas, die sagen ja nicht publishen, aber veröffentlichen, das ist dann nur von deiner Seite möglich. Sobald du dich, und das ist die Entscheidung, die du jetzt treffen darfst, sobald du dich enger machen willst und gefunden werden willst für ein Thema, musst du auf LinkedIn natürlich sehr klein bei einem Thema sein. Das heißt, da müsste es dann wirklich um das Thema entweder Autorinnen gehen oder das andere oder das andere oder das andere. Und willst du breit bleiben, damit du deine alten Kunden nicht verscheust, musst du selbst von deiner Seite dich auf den Weg machen und die ansprechen. Weil
ich glaube, das ist ein richtig guter Punkt, weil ich möchte tatsächlich auf LinkedIn eher den Template-Bereich hauptsächlich zeigen. Das sind tatsächlich rein wirtschaftliche Gründe.
Ja, ne? Das ist gut.
Da, weil ich glaube... Ich glaube, dort sind die Verlagsleiter, da sind die Abteilungsleiter eher unterwegs. Und da kann ich eigentlich, da brauche ich noch nicht mal gendern. Also, da sind eher die unterwegs, die tatsächlich die größeren Projekte dann auch unterschreiben, also die größeren Aufträge unterschreiben. Und das ist natürlich auch ein schönes Einkommen. Also, ich will da gar nicht, ich mache das ja auch gerne für Geld. Und die müssen auf jeden Fall weiterhin wissen, was ich tue.
Dann würde ich bei LinkedIn auf das Template-Thema gehen. Du kannst aber auch jederzeit
würdest
immer wechseln.
Du,
also,
ja.
Frag.
Würdest du tatsächlich, also ich habe das jetzt beobachtet bei einigen anderen Menschen, die auch reisen, mit denen ich ja auf LinkedIn auch verbunden bin, würdest du das Reisethema da reinnehmen oder ab und zu oder würdest du das draußen lassen? Wie, was denkst du?
Ach, spannendes Thema. Das ist eine sehr gute Frage.
Ich kann dich ja fragen, weil ich ja das von dir auch weiß.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich habe mich dazu entschieden, bei mir das Thema nicht mehr so öffentlich zu machen, weil es gewisse Begehrlichkeiten weckt und mich in ein Licht erscheinen lässt, was mir nicht gefällt. Also ich möchte nicht die Business-Coachin, Mentorin, was auch immer sein, die am Pool sitzt und anderen erklärt, wie sie in 3 Monaten sechsstellig verdient. Und das Problem ist, sobald man viel... südländische Umgebung sieht, suggeriert das relativ schnell und es weckt auch Begehrlichkeiten. Und ich habe für mich festgestellt, dass das meine Arbeit nicht kompetenter werden lässt. Also ich bin auch in dem Raum, in dem ich mich hier gerade befinde, ohne dass man weiß, dass hinter dieser Wand eine Palme steht, bin ich komplett kompetent und gut, so wie ich bin, ohne zu wissen, wo ich bin. Macht man daraus ein Storytelling? Und das hat einen Grund, es gehört zu deiner Mission, es ist wichtig, wie du denkst, wie du arbeitest. Dann finde ich es gut, wenn es dazugehört. Wenn die Leute es als Aufhänger nehmen, um Aufmerksamkeit zu generieren, finde ich es nicht gut. Weil es weckt einfach nur Begehrlichkeiten. Das ist so ein bisschen, ich übertrage es mal auf ein anderes Thema. Es gibt ganz viele Business-Coaches, die einfach nur über Geld und sechsstellig reden, weil sie wissen, dass es, oder fünfstellig, das reicht ja schon, weil es Begehrlichkeiten weckt. Es ist aber nicht wirklich in deren Mission eingewebt. Das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt Finanzcoaches sind oder so, sondern es ist einfach nur etwas, was ein Aufhänger ist und die Leute anzieht. Und das Gleiche gilt auch für die Umgebung. Wenn du das Gefühl hast, dass du Inspiration bekommst, weil du gerade durch Italien fährst mit deinem Van, dann kannst du da auf jeden Fall darüber berichten. Es ist ein Aufhänger für Aufmerksamkeit, einfach nur so und hat nichts mit deiner Arbeit zu tun, würde ich davon abraten.
Dankeschön. Du hast es deutlich klarer gemacht, als ich es hätte ausdrücken können. Aber ich glaube, genau so sehe ich es auch. Ich habe zwischendurch immer mal gedacht, ach, ich könnte ja was Privates zeigen oder was Persönliches. Aber habe eigentlich gemerkt, dass es gibt 2, 3 Kunden, die da Freude dran haben und der Rest. Weiß ich gar nicht, wie darauf reagiert wurde. Und tatsächlich, wenn wir denn im Kundengespräch sind, werde ich immer gefragt, wo bist du gerade? Weil meine KundInnen wissen natürlich, dass ich unterwegs bin. Und das dürfen sie ja auch. Sie dürfen es ja auch wissen. Ist ja nicht so schlimm. Aber ich in der Positionierung habe ich tatsächlich immer so eine Hürde gehabt, eine innere. Aber du hast es jetzt ganz gut erklärt, warum die Hürde eigentlich auch da war. Das war mir nicht ganz klar. Danke dir. Ich gehe sogar noch ein bisschen weiter, dass es manchmal auch zu Missgunst führen kann, was mir so total fremd ist eigentlich. Also wenn jemand reisen kann, hey, noch so gern. Wenn aber das mir entgegengebracht wird, das brauche ich ja nicht, muss ich ja nicht provozieren. Deswegen hatte ich ja mal gefragt. Aber ich glaube, die Abgrenzung, wenn es mir beruflich oder überhaupt nicht nutzt, dann brauche ich das auch nicht posten. Was ich tatsächlich ab und zu mal gemacht habe, war, wie unser Setting, unser technisches Setting ist, wenn wir hier arbeiten. Weil das ja viele, gerade in der Zeit, wo plötzlich alle ins Homeoffice gegangen sind oder gegangen wurden, je nachdem, war es ja schon mal interessant für alle zu sehen, wie arbeitet ihr eigentlich schon seit Ewigkeiten mit diesem Setting? Das hat sich aber jetzt, glaube ich, erledigt. Jetzt braucht man das nicht mehr lernen. Das weiß man jetzt, wie man sich also ortsunabhängig organisieren kann. Glaube ich.
Ja, obwohl ich das auch wieder, also das hat auch wieder was Wissensvermittelndes, ne? Also es ist so ein bisschen, ich habe letztens auch die Kamera aufgestellt, angefangen zu arbeiten und habe so ein, wie nennt sich das nochmal, wenn es schnell durchläuft? Also so ein schnelles Video gemacht. Ich nenne es jetzt aber mal schnelles Video.
Also das Entgegengesetzte zur Slow-Mo, meinst
ja,
du?
Ja, genau, das Entgegengesetzte. Ich denke die ganze Zeit an Slow-Mo, aber mir fällt das Schnelle nicht ein. Was ist das denn dann?
Zeitraffer.
Zeitraffer, ja.
Sehr. Da gibt es sicher auch ein tolles englisches Wort für.
Nennen wir es, und ich glaube, es stand auch da, Zeitraffer. Ich habe letztens einen Zeitraffer gemacht und im Hintergrund hat man den Ozean gesehen. Das ist meine normale Arbeitsumgebung. Daran kann ich nichts ändern. Und ab und zu poste ich das, weil es extrem schwierig ist, das rauszurechnen aus meinem, ne, wenn ich dann mal was von mir zeige. Was ich aber schwierig finde, ist, wenn der Content sich plötzlich nur noch ums Reisen dreht. Weil dann wird es ein Reisetagebuch und dann führt es zu Verirrungen und Wirrungen. Das weiß ich, weil mir das passiert ist, als ich vor 7, 8 Jahren damit angefangen habe. Ich wirkte irgendwann wie eine Reisebloggerin. Dabei ging es bei mir die ganze Zeit um Marketing. Und das ist eben, ne, wenn sehr viel zum, ich war dann auch sehr viel in dem Reisethema drin, in Kombination mit meiner Arbeit, digitales Nomadentum war alles noch sehr frisch, als das alles anfing und so. Jetzt, heute möchte ich das klar voneinander abgrenzen und heute weckt es auch, wie gesagt, andere Begehrlichkeiten und da würde ich einfach für mich immer eine klare Entscheidung treffen. Wenn man aber mal so einen Arbeitskontext sieht, das ist ja auch spannend für die Leute. Also ich finde es auch spannend, das zu sehen, wie das in der Wohnung in Berlin aussieht bei jemandem, ne? Wenn der jetzt regelmäßig dort arbeitet, so wie sieht eigentlich deren Büro aus oder so. Das ist ja auch spannend, das ist ja okay. Oder wenn man mal sagen will, ich sehe zum Beispiel, ich erkläre dann welches, das ist mein 8. Mikro dieses Jahr. Hat ja auch einen Grund, ne? Ich habe hier andere Räumlichkeiten, der Schall verteilt sich anders, wenn es jemandem interessiert oder wenn ich mal denke, ach, da kann ich jetzt mal drüber berichten, dann passt das auch. Dreht sich der Content aber die ganze Zeit ums Reisen, ist das irreführend. Und ich finde manchmal
das auch das habe ich verstanden und das ist gut, das ja, absolut. Und das ist auch, ja, das ist auch okay. Also das habe ich jetzt verstanden und das finde ich einen sehr, sehr guten Input, so wie du das erklärt hast. Denn diese Unsicherheit, die ich vorher hatte, die ich aber innerlich habe ich das schon gespürt, dass ich so auf diesem Weg bin, kann ich jetzt besser benennen. Danke dir.
Und trotzdem finde ich es total schön zu sehen, wie euer Van aussieht, ne? Also, wenn du den mal teilen willst, mach das auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem.
Das ist überhaupt der schönste Van überhaupt.
Das glaube ich sofort. Du, wenn es das eigene Zuhause ist, ich meine, das sind eure 4 Wände, ne? Das muss wunderschön sein, sonst ist es schwierig, darin zu leben die ganze Zeit.
Ganz genau, ganz genau.
Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass du bei zum Beispiel einem Kongress, wo du jetzt über das Setzen sprichst, weil eben da klar ist, was das Setzen genau ist, und du nimmst einen kleinen Teil von eurem Reisetagebuch und zeigst anhand des Reisetagebuchs, wie du das in ein Buch verwandeln würdest, dann ist es nützlich. Dann hat es was mit der Zielgruppe zu tun. Dann geht es um ein Buch, was du geschrieben hast, was du jetzt setzt, wie du es zeigst. Dann geht es nicht darum zu sagen, hier ist übrigens mein Text übers Reisen, weil ich seit einigen Jahren mit meinem Mann im Van lebe, ne? Sondern dann ist es übertragen. Dann hat es die Fähigkeit, dann ist es das Werkzeug zu deren Ziel, was die jetzt gerade verstehen wollen zum Beispiel.
Also ich nehme tatsächlich immer, wenn ich Platz hat, der Bilder brauche, wenn ich Bilder brauche, die, wenn die KundInnen noch keine Bilder fertig haben, gibt es immer ein Reisefoto dabei.
Mhm. Also sowas.
Ne, da ist dann immer was drin und dann kriege ich halt immer die Frage, woher kommen denn jetzt die Bilder? Und dann sage ich, ja, wir waren gerade diesen Sommer in Finnland und da gab es doch den ein oder anderen sehr, sehr schönen See. Der musste fotografiert werden.
Ja, das ist cool. Das ist richtig cool.
Ja. Aber das, ich glaube, das reicht dann auch. Also das reicht, glaube ich, auch. Was sie denn wissen müssen. Und alles andere können sie oder dürfen sie sich ja dann auch mal ergoogeln. Ich glaube, wenn man meinen Namen googelt und vielleicht noch dazu Reise googelt, dann findet man schon auch unseren Reiseblog. Aber darum geht es mir ja nicht in dem Sinne. Also nicht im Business-Kontext.
Manchmal ist es eine liebevolle Geste, wie dieses Foto und etwas, um Nähe aufzubauen. Ich habe mal Postkarten versendet an meine Kundinnen in dem Ort, wo ich gerade war. Auch das war eine liebevolle Geste, aber das hat dann nichts in dem Moment damit zu tun, dass ich, das hatten wir gerade alles schon, das in den Mittelpunkt stelle. Und dann ist es auch cool, dann macht das auch Sinn, dann ist es auch eingewebt in deinem Kern, in dem, was du tust. Dann fehlt dann ein Foto und dann zeigt es das, guck mal, hier kann so ein Foto rein. Und liebe Grüße übrigens aus Finnland oder wo auch immer du gerade bist, ne? Das finde ich auch total schön, weil das hilft ja bei der Zusammenarbeit. Das ist eben, vor allen Dingen, wenn wir so nah mit Menschen zusammenarbeiten, brauchen wir eine gute Beziehung zu diesen Menschen.
Absolut. Also ich muss noch mal ganz kurz zurück zu der Buchsatz und Editorial Design Geschichte. Also ich habe jetzt notiert, dass ich mal Spielplätze raussuche.
Ja.
Dass ich mal gucke, wo sich so die Menschen tummeln, die noch nicht wissen, dass sie mich brauchen, aber gegebenenfalls mich brauchen wollen. So würde ich das jetzt mal ausdrücken. Und ich habe auch notiert, dass ich mal tatsächlich meine KundInnen frage, wie sie mich beschreiben würden, also wo sie mich suchen würden, wenn sie mich nicht kennen würden, so.
Mhm.
Oder woher sie vielleicht auch mich kennen, so.
Ja? Mhm.
Die beiden Sachen. Und ich habe auch jetzt mitgenommen, dass es sinnvoll ist, auf LinkedIn tatsächlich eher weiter bei den Templates zu bleiben. Und ich kann ja schon vielleicht mal auch über ein Buchprojekt-Template mal schreiben.
Ja.
Und dann das so ein bisschen einweben. Oder ich habe jetzt zum Beispiel ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf LinkedIn, ich bin Leiterin, Mitgründerin der InDesign User Group in Berlin. Die ist jetzt schon etliche Jahre alt, die heißt mittlerweile nicht mehr InDesign User Group, sondern Publishing User Group, weil wir da halt nicht nur InDesign anschauen. Und da habe ich jetzt tatsächlich mal so in einem ersten Anflug von, ich will jetzt auch auf die Bücher gehen, haben wir eine zweiteilige Informationsvortrag gemacht oder sind noch dran zum Thema Bücher tatsächlich. Also was muss ein Layouter, was muss eine Layouterin beachten, aber was kann auch ein Autor oder eine Autorin mal schon wissen, was eigentlich dann auch passiert bei uns. Das ist so der erste kleine zarte Anfang in die Richtung mal zu marketieren.
Das ist eine sehr gute Idee. Also es ist ein schöner Einstiegshebel, also InDesign auch als Erklärebene, wenn es jetzt relevant ist für die Zielgruppe. Und da finde ich gut, dass du das testen kannst, dass du auch mal schauen kannst, wie fühlt sich das eigentlich an. Du hast jetzt auch schon öfter Workshops gegeben, hast du ja auch schon gesagt, ne, dass du das auch für die Redaktion und Verlage machst. Da nochmal zu schauen, okay, wie kann dieser Workshop relativ klein sein inhaltlich, dass er eben darauf hinweist, was ist jetzt eigentlich relevant bei Design oder Satz. Und du hast vorhin einen Satz gesagt, ich weiß, du meintest den nicht so genau, aber ich nehme ihn jetzt mal genau. Du meintest, die noch nicht wissen, dass sie mich brauchen. Also ich suche mal nach denen, die noch nicht wissen. Die wissen, dass sie jemanden wie dich brauchen, die kennen nur Heike noch nicht. Also das ist ganz wichtig, dass du verstehst, die wissen, dass sie Design und Satz brauchen. Aber die kennen halt Heike noch nicht. Und deswegen musst du damit als Heike rein oder als Moliri, ja?
Ja, lass uns mal bei Heike bleiben.
Okay.
Ich habe jetzt anderes Thema knapp 30 Jahre. Ja, tatsächlich ein größeres Thema. Moliri heißt in Bewegung bringen.
Aha. Mhm.
Und ich versuche seit 5 oder 6 Jahren Ruhe reinzubringen in mein Leben. Also es hat ganz, ganz viele Jahre richtig gut funktioniert, dass der Name Programm ist. Ja, ich war immer in Bewegung, habe sehr, sehr viel gearbeitet. Hab deutlich viel zu viel gearbeitet und habe dann beschlossen, durch unsere Reise nicht nur zu reisen, sondern auch so ein bisschen weniger zu arbeiten, schöner zu arbeiten,
mir Zeit nehmen zu dürfen und nicht, also ich mache halt nichts am Wochenende, ich mache nichts auf dem letzten Drücker. Das gönne ich mir jetzt seit ein paar Jahren. Und das ist eine Frage, ob ich mit dem Namen noch so ganz einverstanden bin.
Mhm.
Aber wenn du 30 Jahre oder, ich glaube, den Namen habe ich erst jetzt 27 Jahren, damit unterwegs bist, ich weiß nicht, ob man den so einfach wechselt. Die meisten kennen mich eh unter Heike. Und das soll auch, darf auch so bleiben. Darf auch, also ich gebe dir jetzt nicht mehr so ganz viel Energie in den Firmennamen rein, der aber natürlich geschützt ist und im Handelsregister drin ist und so weiter. Aber manchmal macht ja auch ein Wort eine Energie aus.
Ja.
Und ich will nicht mehr so viel Energie da reingeben, aber ich will es auch noch nicht löschen.
Ja,
so.
Ja, es ist eine Übergangsphase. Interessant, dass ich habe ich selten, dass ich da so hängen bleibe immer bei diesem Namen. Hatte anscheinend einen Grund, dass der immer so Moliri oder Moliri. Aber was du gerade noch gesagt hast, war 30 Jahre, bitte geh damit raus, dass du 30 Jahre das machst. Das fühlt sich vielleicht komisch
an. Fühlt sich gleich so ein bisschen alt
aus. Ja, aber es ist großartig, weil wir wollen erfahrene Menschen. Wir wollen nicht mehr Menschen, die seit 3 Jahren etwas tun und sich spontan entschieden haben, das jetzt zu machen, weil sie mal schnell einen Kurs belegt haben dafür. Sondern ich will eine Heike, die seit 30 Jahren weiß, was sie tut, die viele Verlage, viele Bücher durch ihre Hände hat gehen sehen. Und das ist geil. Das ist spannend. Das ist, da weiß ich, oh, bei dir bin ich richtig. Du hast Kompetenz, weil du Erfahrung hast. Und natürlich kann man auch kompetent sein, wenn man ein bisschen weniger Erfahrung hat. Also jetzt hier nicht zusammenzucken, ihr Lieben, die hier das gerade hören. Sondern es ist halt auch, Erfahrung macht einfach nochmal was aus, ne? Weil du kannst schon viele Beispiele nennen, wo was passieren kann. Also du siehst Eventualitäten schneller als jemand, der ein bisschen weniger Erfahrung hat. Und damit kannst du rausgehen, zu sagen, okay, ich kann dir jetzt schon viel früher sagen, was du gerade brauchst bei deinem Buch oder worauf du achten kannst oder wie du dein Buch schon vorbereiten kannst, damit es am Ende für Self-Publishing entspannter wird und für die LeserInnen leichter wird zu konsumieren oder zu erleben. Und das Ganze auch ein bisschen aus der technischen Ebene rauszuheben. Das ist jetzt ein Schritt, der wird ein bisschen schwieriger werden, weil du bist natürlich einfach in dieser technischen Wissensebene, weil das deine Arbeit ist. Aber mehr so Sachen zu verstehen wie, warum ist denn Buchdesign wichtig? Ja, damit LeserInnen nicht einschlafen dabei. Und damit ist nicht das Inhaltliche gemeint, sondern dass zum Beispiel das Buch zu klein, zu eng, zu schmal, zu hell, was weiß ich, gesetzt ist. Und das ist auch nochmal wichtig, was du rausbringen kannst, wenn du zum Beispiel dann Kongresse oder Spielplätze anschreibst.
Da ist man manchmal, also wenn ich von Mann rede, meine ich natürlich mich, da bin ich manchmal so, also ich denke, das wissen die doch alles schon. Ne, weil das natürlich mein tägliches Business ist, denke ich so, ich kann doch jetzt nicht die Grundlagen erklären, aber wahrscheinlich muss ich das immer wieder mal tun.
Ja. Ja, zumal, da kommt ja noch dazu, wir reden ja nicht nur von dem digitalen Satz, sondern wir reden ja auch von dem analogen Buch am Ende, also das echte Buch, was wir in der Hand halten. Und das wird ja auch immer wichtiger werden. Also die Menschen verlieren ja gerade das Gefühl dafür, wie sieht es eigentlich, aber jeder ist ja auch okay. Es gibt gerade, also jeder macht so ein bisschen was. Die Canva, ne, du wirst Canva auch kennen, in Canva oder Word und haben ein Gefühl dafür, wie Design aussieht. Und das ist auch immer schön, wenn Menschen zu mir kommen, so, ja, naja, Marketing kann ja jeder irgendwie lernen. Denke ich so, ja, das kann bestimmt jeder irgendwie lernen. Aber es ist auch ein weiter Weg, um Marketing wirklich zu verstehen. Und das ist halt das, was dir halt hilft oder gerade bei deiner Selbstdarstellung hilft, zu sagen, ja, aber ich weiß, wie das auszusehen hat, wie es wirkt in der echten Welt, wie es wirklich funktioniert, wie Satz auszusehen hat, wie Design funktioniert. Vor allen Dingen bei einem Buch, weil gerade ja alles sehr verwäscht sich. Also es wird ja alles sehr digital und so und jeder fuschelt da irgendwie mit rein. Und da eben zu sagen, 30 Jahre. Das ist auf jeden Fall eine gute Hausnummer, also im positiven Sinne.
Da brauche ich, glaube ich, noch eine Sekunde darüber nachzudenken. Und ich habe eine andere Wahrnehmung, aber das kann auch sein, dass es meine eigene Wahrnehmung ist, weil gerade im Gestaltungsbereich, also in der Branche, gerade im die DesignerInnen, die SetzerInnen,
die neigen auch dazu, oder ganz viele neigen auch dazu, so, ja, aber das haben wir immer schon so gemacht, oder sei du erstmal so lange dabei wie ich, und ich bin diejenige oder derjenige, der es halt wirklich kann. Und das ist eher manchmal unsympathisch, und gerade junge Autorinnen haben damit tatsächlich ein Problem mit so alten Haudegen, so. Weiß nicht, ob man das so sagen darf. Und deswegen finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so diese Keule, ich habe so viel Erfahrung, schwingt. Es hat auch manchmal so eine Unmodernität, so eine altmodische Denkweise. Also ich nehme das so wahr und würde dann auch jemand, also ich würde zum Beispiel jetzt lieber jemanden beauftragen, der so ein bisschen junge Frische reinbringen würde, und würde vielleicht auch selber gar nicht so drauf abfahren, wenn da jemand sagt, er sei jetzt also schon so lange im Business.
Ich stimme dir zu, dass diese Haudegen nicht funktionieren. Aber was du machen kannst, ist, ich habe 30 Jahre Erfahrung, bei mir gibt es aber nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Also, dass du beides miteinander verbindest und sagst, ich bin aber nicht blind geworden, sondern bin offen für die neuen Dinge und habe spannende Sachen. Also, dass man durch deine Augen anfängt zu staunen, wie du die Sachen noch wahrnimmst und trotzdem, und ich meine das gut, altes Wissen bekommt. Also, ich meine das auf eine gute Art und Weise, weil es war ja auch nochmal eine ganz andere Schule vor 30 Jahren. Ne? Also ich meine, bei mir ist es jetzt noch nicht so lange, ne? Aber ich habe vor 14 Jahren, bin ich in meinen Beruf rein, und da habe ich mit DesignerInnen noch ganz anders gesprochen. Da haben wir noch über ganz andere Dinge nachdenken müssen, die heute keine Rolle mehr spielen. Die haben eine ganz andere Form von Design, weil sie selber schon seit 15 Jahren auch in dem Bereich waren. Da gab es Canva noch nicht in der Form, wie es heute genutzt wird. Ne? Und da verschwimmen ja auch so Regeln, die immer funktioniert haben, also generell gute Regeln. Und trotzdem kannst du ja sagen, dass du dich gerade für die Autorinnen stark machen willst, die Dinge anders machen wollen. Ne? Also Romane anders zu denken, den Satz anders zu denken, sowas kann ja da trotzdem mit reinfließen. 30 Jahre Erfahrung, und trotzdem ist bei mir noch nie der Satz gefallen, das haben wir schon immer so gemacht. Denn ich bin immer offen für Neues oder so. Das klingt jetzt alles sehr plump. Aber weißt du, was ich meine? So in die Richtung zu gehen.
Ja, absolut. Absolut. Das ist ein guter Ansatz. Manchmal verfährt man sich so ein bisschen in dann verfahre ich mich. Ich habe dann so zwei, drei Leute vor Augen, die halt so Sachen dann sagen. Also die halt auch Kollegen von mir sind. Und Kolleginnen. Wo ich dann denke, ups, so will ich nicht daherkommen. So mit dem erhobenen Zeigefinger oder so. Das ist so nicht so meins. Aber na klar, kann ich ja ganz anders daherkommen. Blöd, habe ich irgendwie falsch mich abgebogen mit meinen Gedanken.
Kenne ich bei mir auch. Was mir immer hilft, ist, was stört mich? Und dann zu formulieren, das mit reinzubauen vielleicht und klarzustellen für mich und für andere.
Ja.
Also sowas wie, was ich immer gerne sage, ist, ja, Positionierung, da kann es um Nischen gehen, aber Nischen ist nicht alles, wenn es um Positionierung geht. Und meistens tut die Nische auch gar nicht so gut. Genauso wie andersherum. Ja, bei Positionierung kannst du über einen Bauchladen nachdenken und wir können den aufdröseln. Aber es zeigt sich ja heute zum Beispiel bei dir, dass der Bauchladen komplett gut so, wie er ist, weil das funktioniert.
Voll.
Ne? Und du hast wirtschaftliche Entscheidungen getroffen. Jetzt kommen noch leidenschaftliche Entscheidungen dazu, wo du sagst, da hast du Lust drauf. Das sollen Projekte sein, die vielleicht irgendwie was Neues reinbringen. Und beides macht nebeneinander total Sinn, weil es nicht im gleichen Kanal vermarktet wird. Und das ist das Wichtige bei einem Bauchladen. Mhm. Und deswegen funktionieren Sätze wie, du darfst keinen Bauchladen haben, nicht für mich, weil wir müssen darüber reden, was ist denn hier wirklich gerade ein Bauchladen? Also wo, ein Bauchladen ist dann gefährlich, wenn wir uns in allen Ebenen des Bauchladens verausgaben und überall gleichzeitig Marketing machen müssen, ne? Weil ich habe ja noch den Bereich und den Bereich, aber den will ich auch noch machen. Aber das ist ja bei dir gar nicht der Fall. Du hast 1, 2, 3 Bereiche, wo du gut, wo es fließt, ne? Wo du vielleicht jetzt bei LinkedIn auch noch mal ein bisschen klarer sagen kannst, was du tust, alte Kunden fragst, und dann hast du diesen einen Bereich, wo du sagst, ja, das könnte ich eigentlich positionieren an den richtigen Stellen.
Also erstmal muss ich dir ganz herzlich danken. Manchmal ist ja dieses gemeinsame Denken immer ganz, ganz wertvoll. In dem Fall ist es wirklich sehr wertvoll, dass ich tatsächlich diesen Satz, so ein Bauchladen ist gar nicht so cool, denn doch verinnerlicht hatte.
Und einfach zu sehen, dass ich alles auf meine Art machen kann, dass es nicht für alles den gleichen Kanal braucht. Möglicherweise war mir das bewusst, aber hätte mich jemand gefragt, hätte ich es nie so ausformulieren können. Vielen, vielen Dank dafür erstmal. Es freut mich gerade, dass da so... Kennst du dieses Tetris-Gefühl, wenn so die Reihen so zusammenkommen? Wobei ich natürlich das schade finde, dass die schönen Reihen, die sich dann löschen und die doofen Reihen bleiben, aber so dieses an, so, es fühlt sich gut an, wenn so Sachen zusammenpassen.
Ich lieb's, dass du das gesagt hast, weil immer wenn ich eine Packsituation habe, mache ich immer das ist echt wirklich, das ist wunderbar. So in mir drin. Also Tetris, ich habe es geliebt als Kind und das ist so drin, wenn wir irgendwas packen müssen oder auspacken müssen oder den Kofferraum packen müssen und ich denke, ihr habt sehr häufig diese Situation, dass ihr was ein- und auspackt.
Tatsächlich gar nicht so oft, weil wir einmal eingepackt haben und jetzt ist es, hat alles seinen Platz.
Ah ja, na klar, macht auch Sinn. Ja.
Wir packen, also viel schlimmer ist für uns jetzt, wenn wir mal irgendwo übernachten müssen, in einem Hotel oder so. Wir haben noch nicht mal eine Tasche, womit wir ins Hotel, wir gehen dann immer mit so Jutesäcken voll mit unseren Wäschen und Badezimmersachen, weil ja alles einen eigenen Platz hat. Das ist ein bisschen unglücklich, aber ich glaube, das kann ich überleben oder das können wir überleben. Aber ja, diesen Tetris-Effekt, den spüre ich sehr. Also auch wenn so Sachen so zusammenpassen und dann freut man sich so.
Voll, ich verstehe es. Und was jetzt, glaube ich, abschließend, weil wir damit eingestiegen sind, nochmal wichtig ist, immer wenn du in eine Situation kommst, wo du dich vorstellen musst, kannst du für dich entscheiden, welchen Bereich von meinem Bauchladen möchte ich denn da heute zeigen? Möchte ich den überhaupt zeigen? Hat es heute überhaupt ein Ziel? Will die Person wirklich mit mir reden oder will sie einfach nur pieksen? Das gibt's ja auch ganz gerne. Und was ich dann immer mache, ist, ich habe so zwei Komfortzonen in meinem ich muss mich selbst präsentieren Moment. Und wenn ich mich an dem Tag nicht so fühle und sage, ach nee, jetzt mir mein Business zu erklären, ja, dann erzähle ich halt das, was mir gerade Spaß macht. Gerade ist es derzeit, dass ich immer von meinem Podcast rede. Und dann ist es eigentlich vollkommen egal, was ich noch so tue, weil dann geht es einfach nur ums Gespräch, um das Gespräch führen. Und das kannst du für dich in Zukunft auch immer entscheiden und sagen, ja, ich habe einen Bauchladen, aber der ist auch gut so, dass er da ist. Das ist bei dir ein Van, wo alles an der richtigen Stelle ist. Und du ziehst dir das raus in deinem Van, was du gerade brauchst und du musst nur das in dem Moment vermarkten, wo du Lust drauf hast.
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Also momentan hat sich das bewährt, wenn ich sage, ich arbeite in der Grafik und wenn sie dann Ahnung haben oder Interesse haben, dann kann man ja auch weitersprechen. Aber ansonsten ist es eher diese Geschichte. Und ich bin halt selten auf Netzwerktreffen. Also Business-Netzwerktreffen meine ich. Weil die finden halt meistens nicht da statt, wo ich bin. Ich bin auch ganz gern alleine so. Also wir sind auch gerne so für uns. Aber online will man sich ja schon mal vorstellen.
Genau. Und du wirst dich in nächster Zeit auch bei deinen E-Mails oder wo auch immer vorstellen müssen, wenn du in das Thema Autorinnenbegleitung, Publishing noch mehr reingehen willst in Zukunft, dann wird es eben dort wichtig, dass du auf den Punkt bringst, was du tust und wo du unterstützen kannst. Aber ich glaube, das wird dir gelingen, weil du die Bereiche gut auseinanderziehen kannst. Natürlich, vielleicht gibt es mal eine holprige Anfangsphase, aber wie du schon sagtest, Aufgabe jetzt ist, Spielplätze identifizieren, wen kannst du ansprechen, deine Ist-Kundinnen befragen, auch mal schauen, okay, vielleicht hast du auch mit Autorinnen schon gearbeitet, ne? Wonach würden die suchen, was sind das für Räume, wo die stattfinden, wo die sich austauschen. Und dann würde ich wirklich, wenn du da Kapazitäten für hast, explizit anfangen, die auch anzuschreiben. Und parallel LinkedIn nochmal für dich betrachten, nochmal überlegen, was macht bei LinkedIn wirklich für dich Sinn? Und da eben zu überlegen, okay, braucht es da gerade Maßnahmen? Ist gerade wirtschaftlich alles fein aufgestellt? Und um da eben, also hintereinander eher denken, nicht alles gleichzeitig.
Klar. Ja. Nee, das, ja. Also ich muss jetzt mal meine Mitschriften hier sortieren und dann werde ich mal schauen, was jetzt der nächste Schritt ist. Aber ich glaube, zuallererst mal zu schauen, wo sind die Spielplätze? Das ist ein schöner Begriff, die Spielplätze.
Brauchst du an dieser Stelle noch irgendwas von mir?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe so ein paar To-Dos mir aufgeschrieben oder To-Denks erstmal.
Cool.
Und dann gucke ich mal weiter und ich denke mal, du bist ja nicht aus der Welt. Wenn ich dann nochmal Hilfe brauche, dann melde ich mich bei dir, dass wir nochmal gemeinsam denken können.
Das machen wir auf jeden Fall. Dann
vielen, vielen Dank für das gemeinsame Auseinanderdröseln, Auseinanderklamüsern. Ich mag das Wort so gern. Ich musste jetzt einmal Platz finden hier.
Dann hoffe ich, dass das Klamüsern noch weiter Spaß macht.
Danke.
Und dann bin ich gespannt, was da noch so kommt und wünsche dir alles Gute. Ach, das waren wieder ein paar tolle Einblicke in die auch verzwickte Gefühlswelt, die ganz viel auch mit der Strategie zusammenhängt. Die Session wurde ja von Heike ganz am Ende schon ziemlich gut zusammengefasst und ich möchte ganz am Schluss nur noch ein paar Kleinigkeiten wiederholen. Ganz wichtig, ein Bauchladen wirkt sich nicht unbedingt negativ auf dein Business aus. Du solltest zuallererst erstmal unterscheiden, ob es sich wirklich um einen Bauchladen handelt, weil du 50 verschiedene Angebote hast und immer auf jede Kundenanfrage dich neu orientierst und neu reindenkst, oder ob es sich nur um ein diffuses Gefühl in dir handelt, dass du keinen roten Faden hast. Das Gefühl, keinen roten Faden zu haben, weil du so viele verschiedene Bereiche hast und die nicht priorisiert hast. Ein roter Faden wird ziemlich sicher existieren, aber nicht alle Angebote müssen auf demselben Kanal vermarktet werden und brauchen die gleiche Akquisestrategie. Das ist ganz wichtig. Und nicht alle Angebote bringen den gleichen Cashflow und sind wirtschaftlich wichtig für dein Business, beziehungsweise schon wirtschaftlich wichtig, aber vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt erst wirtschaftlich wichtig. Wir haben das ja gerade mitbekommen bei Heike. Heike hat einen ganz klaren Bereich, wo sie sagt, dass da kriegt sie den Cashflow rein, da ist sie wirtschaftlich sehr stabil. Und dann baut sie sich mehr und mehr einen Bereich aus, wo sie ja sich vielleicht auch noch mal leidenschaftlich und kreativ mehr austoben möchte. Das heißt, da auch immer mal wieder zu schauen, wie sind wo meine Zahlen und auch zu checken, wie sind da meine Emotionen. Denn ja, am Ende ist es eben so, unsere Zahlen stabilisieren unser Business, aber wir selbst geben uns auch durch unsere Emotionen eine Glaubwürdigkeit. Das heißt, wir glauben dann auch daran. Und wenn wir beides nicht für uns belegen, dann funktioniert das am Ende nicht. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, folg dem Podcast gerne da, wo du ihn hörst. Dann wird er nämlich auch öfter angezeigt und noch mehr Solo-Selbstständige finden hier in diese Positionierungssession. Ich danke dir auf jeden Fall sehr. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und dann geht es, ja, dann geht es wirklich um Ziegen. Sei gespannt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.